Es folgt eine Kurzpredigt. Mein Name ist Andreas Couillet und jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Das Thema lautet: Suchst du noch? Suchen. In diesem Wort steckt viel drinnen. Intensiv finden wollen, nachforschen, erforschen, Ausschau halten und erfragen. Es hat dazu mit dem sich einer Wahrheit stellen zu tun. Einer Wahrheit, der sich auch die Anhänger Jesu stellen mussten. Es war dieser eine Tag, der Freitag, dem 14. Nissan im Jahr 33, an dem ihre Erwartungen und Wünsche zerbrachen. Sie mussten miterleben, wie ihr Anführer Jesus in einem Schnellgerichtsverfahren verurteilt und dann im Anschluss an einem Kreuz hingerichtet wurde. Einige der Anhänger haben direkt vor Ort den schrecklichen, grausamen Todeskampf Jesu mit ihren eigenen Augen gesehen. Überraschend verstarb er sehr schnell, sodass sie ihn vor Anbruch des Sabbats in eine Gruft legen konnten. Ich beziehe mich nun auf den Bericht des Lukas-Evangeliums, wie wir in den Kapiteln 23 und 24 lesen können. Nun, am ersten Tag der Woche, also Sonntag, machten sich einige Frauen auf zur Gruft, um den Leichnam Jesu für die Beisetzung richtig vorzubereiten. Denn am Freitag hatten sie dafür keine Zeit. Sie haben extra angefertigte Gewürzsalben und Salböle dabei, um den Leichnam einzubalsamieren. Aber als die Frauen die Gruft erreichten, fanden sie den Stein vor der Gruft weggewälzt. Und als sie dann in die Gruft hineingingen, fanden sie diese leer vor. Der Leib des Herrn Jesus war nirgends aufzufinden. Und nun? Lesen wir, was das Lukas-Evangelium im Kapitel 24 in den Versen 4 bis 6 berichtet. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da traten zwei Männer in strahlenden Kleidern zu ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Des Weiteren können wir lesen, dass diese Boten Gottes die Frauen daran erinnerten, dass der Herr Jesus seinen Anhängern alles vorhergesagt hat. Seinen Tod, die Umstände dazu, aber auch seine Auferstehung am dritten Tag. So liefen die Frauen zurück zu den 11 Jüngern und den anderen, die bei ihnen waren. Sie berichteten, was sich ereignet hat. Doch anstatt sich zu freuen, warfen sie den Frauen vor, dummes Zeug zu erzählen. Allein Petrus macht sich auf den Weg und muss feststellen, dass die Gruft bis auf die Leichentücher leer ist. Völlig perplex macht er sich auf den Weg nach Hause und verwundert sich über das, was geschehen war. So berichtet es uns Lukas. Ich weiß, dass viele Menschen die Bibel ablehnen oder sie als ein Buch voller Geschichten und Mythen abtun. Nun ja, diesen Jesus hat es ja wohl wirklich gegeben. Dafür sprechen historische Fakten und die Geschichtsschreibung. Er war ein jüdischer Aufrührer, der schließlich von den Römern hingerichtet wurde. Anhand der historischen Zeitangaben des jüdischen Passafestes kann man den Zeitpunkt seines Todes genau bestimmen. So weit, so gut. Aber die Auferstehung? Also bitte, jetzt hört es doch auf. Aber erinnern wir uns daran, dass die Bibel es vom ersten Buch Mose alles vorhergesagt hat. Seine Geburt, sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung. Das ist die Wahrheit, der wir uns stellen müssen. Es sind über 333 Vorhersagen im Alten Testament über die Person Jesu zu finden. Und wer das nicht wahrhaben will, der sucht den Herrn Jesus Christus tatsächlich bei den Toten. Bloß finden wird er ihn dort nicht. Hier nun eine kurze Beweisführung aus dem Alten Testament. Zunächst der Psalm 22, die Verse 17 bis 19. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben, all meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen mich an, sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Und noch der Psalm 16, Vers 10. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich überlassen und wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Hier sehen wir, dass der Heilige Geist schon in den Erlebnissen der Schreiber der Psalmen die Ereignisse um die Person Jesu vorhergesagt hat. Nachzulesen in den Evangelien und der Apostelgeschichte. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider unter sich, indem sie das Los warfen, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 27, Vers 35. Liebe Brüder, es sei mir gestattet, ganz offen zu reden. Unser Stammvater David ist gestorben und wurde begraben. Sein Grabmal ist heute noch bei uns zu sehen. Weil David nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm unter Eid zugesichert hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Messias geredet. Von ihm sagte er, er wurde nicht im Tod zurückgelassen, die Verwesung griff seinen Körper nicht an. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir sind alle Zeugen davon. Aus der Pfingstpredigt des Apostel Petrus, Apostelgeschichte 2, die Verse 29 bis 32, gelesen nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Aber denken wir auch an den Zeitpunkt der Geschehnisse im Neuen Testament. Da war die römische Besatzungsmacht, dann das jüdische Volk, insbesondere ihre religiöse und politische Führung. Warum haben sie denn nicht alles daran gesetzt, die vermeintliche Auferstehung von diesem Jesus zu widerlegen? Weil sie es nicht konnten. Wenn die Jünger den Leichnam Jesu gestohlen und versteckt hätten, dann würde nicht nur danach gesucht worden, nein, er wäre schließlich auch gefunden worden. Dafür hätten die römischen Besatzer schon gesorgt, weil ja eigentlich eine Straftat vorlag. Und nicht zu vergessen, aus der Furcht über einen Diebstahl des Leichnams Jesu wurde ja extra eine Wache aufgestellt. Um nun die Ereignisse um die verschwundene Leiche zu vertuschen, wurden die Wachleute von den Hohepriestern für ihr Stillschweigen mit reichlich Geld bestochen. Es wurde zudem dafür gesorgt, dass niemand mehr der Sache nachgeht. Alles nachzulesen im Matthäusevangelium im 28. Kapitel. Und bis heute ist es niemandem gelungen, die Tatsache der Auferstehung Jesu zu widerlegen. Die Gemeinschaft der überzeugten gläubigen Christen wächst täglich, selbst Verfolgung, Folter und Mord haben es nicht geschafft, den wahren christlichen Glauben zunichte zu machen. Es ist nun einmal eine Tatsache, wir sind alle von Gott geschaffen und dieser Gott wurde aus Liebe zu uns Mensch. In seinem Sohn Jesus Christus hat er uns seine ganze Liebe gezeigt. Und damit wir nicht verloren gehen müssen, ist er für unsere Schuld, unser Versagen, stellvertretend am Kreuz den Tod gestorben, den wir verdient haben. Die Strafe liegt auf ihn, damit wir Frieden haben. Und wer dieses für sich glaubend in Anspruch nimmt, wird durch den Heiligen Geist wiedergeboren, zu einem Kind Gottes gemacht. Paulus sagt im 2. Korintherbrief im 5. Kapitel im Vers 17 noch Folgendes dazu. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Rundum erneuert und der Heilige Geist ist dazu bleibend in uns. Das alles erklärt, warum die gläubigen Christen nicht tot zu kriegen sind. Die wahre Gemeinde Jesu ist durchdrungen von dem Lebensodem Gottes. Es ist die lebendige Hoffnung über den Tod hinaus. Es ist die erlebte und erfahrene Lebensgemeinschaft mit dem Auferstandenen, die die Kinder Gottes hoffen, glauben, warten und erdulden lässt. Gläubige Christen leben auf das eine Ziel hin, die ewige Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Und als Kinder Gottes wissen wir um diesen gewaltigen Trost. Das Beste, das Schönste kommt noch. Und du, liebe Seele, suchst du noch den Lebendigen unter den Toten? Begreife es doch, er ist auferstanden und er lebt. Und gleich einem zweifelnden Thomas zeigt er dir seine durchbohrten Hände und die Wunde an der Seite. Der Herr Jesus ist für dich nicht nur gestorben, sondern auferstanden, damit auch du leben kannst. Also, suchst du noch oder lebst du schon? Amen.